Korinther 3, wir werden gleich darauf eingehen. Und dieser Text hat eine ganz neue Bedeutung für mich gewonnen. Ich hatte vor etwa 5 Wochen, nicht einen Traum, aber ich war so zwischen Aufwachen und noch nicht richtig wach sein. Und ich muss natürlich sagen, ich meditiere diese Dinge, ich denke über diese Dinge gerne nach. Das Wort Gottes ist einfach so ermutigend, tut so gut. Besonders wenn man sich mit dem beschäftigt, was Gott für uns in seiner Liebe mit Jesus, in Jesus getan hat und was Jesus immer noch ist. Jedenfalls hatte ich plötzlich das Empfinden, ich bin dem Herrn ganz nahe. Ich darf in sein Angesicht schauen und ich war überrascht, weil ich manchmal mit der Herrlichkeit Gottes, und es war dieser Vers, den wir gleich lesen werden, immer etwas auch Erschreckendes, immer etwas, so wie im Alten Testament, wie wir gerade gehört haben, Menschen fielen nieder und war es nicht alles, alles okay. Aber in dem Fall schaute mich jemand, so wie in The Chosen, kennt ihr The Chosen, dieser Jesus, der schaute mich so lächelnd, liebevoll, ermutigend an und in diesem Lächeln teilte sich all das mit, worauf ich als Mensch zutiefst angelegt bin in all den Herausforderungen, in denen ich auch nach 54 Jahren, nachdem ich Jesus zum ersten Mal kennengelernt habe, immer noch bin und immer wieder neu bin. Aber das Tolle ist ja, dass Gott zugesagt hat, er kommt mit seiner Kraft wo besonders zum Zug? In unserer Schwachheit, in unserem Versagen, in unserem Scheitern, in dem, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir vielleicht denken, wann werde ich endlich wie ein echter Christ, ein toller Christ, was auch immer wir uns darunter vorstellen und was auch immer uns von anderen da vor Augen malt, wann werde ich endlich so richtig glauben, wann werde ich endlich so richtig als Christ leben, wann werde ich endlich als Christ richtig vergeben können. Dann wird Gott lächeln. Das ist das menschliche Denken. Aber wie ist es bei einem Baby, wie ist es bei einem Kind? Lächeln die Eltern erst, wenn es gelernt hat, aufs Töpfchen zu sitzen und dort Brünni zu machen, wie die Schweizer sagen, oder auch noch andere Sachen? Nein, das ist das Erstaunliche in der Liebe. Das Lächeln ist schon da, wo es noch im Mutterleib ist. Die Freude, wir haben gerade gestern einen Film gesehen, wo auch eine schwangere Frau war und dieses ganz Erstaunliche. Sich freuen über das Geheimnis, das Wunder des Lebens. Das Lächeln ist nicht das da, wenn das Abi gemacht ist, der Führerschein, der Doktorgrad und alles Mögliche. Dann kommt endlich mal so ein Lächeln. Hast gut gemacht, prima, bin stolz auf dich. Nein, das Lächeln ist durchgehend von Anfang an. Da und in diesem Lächeln ist zutiefst das, was wir vorhin auch gehört haben, ah, du bist schön. Und wenn wer, irgendjemand, sagt etwas über dein Kind, dann bist du gar nicht amused. Und genauso ist Gott. Gott ist stolz auf seine kleinen Hosenscheißer. Und als ich so in diesem Halbschlaf mich befand, da kamen ja auch so ein paar Sachen, mit denen ich zu kämpfen habe. Auch nach 54 Jahren kämpft man noch mit Sachen. Und denkt, ah, wann werde ich endlich dem Standort entsprechen? Der Big Shots, der großen Kaliber, die da vorne auf der Bühne stehen und so tun, als ob sie schon alles können und wissen und was nicht alles. Es werden immer weniger, aber es ist okay. Ihr Lieben, und in diesem Augenblick sagte ich zum Herrn, und was ist damit? Mit diesem Problem in meinem Herzen, in meinem Leben? Und Jesus lächelte mich an und sagte, habe ich gelöst. Und in diesem habe ich gelöst, teilte sich etwas mir mit, dass ich wusste, es ist gelöst. Er hat es gelöst. Es ist geschehen. Es ist vollbracht. Und dann bekam ich Mut und sagte, was ist damit? Auch, habe ich auch gelöst. Und was ist mit der Ukraine? Habe ich auch gelöst. Und was ist mit Gaza? Habe ich auch gelöst. Nicht, dass wir das schon sehen, aber Gott hat es im Griff, es wird regiert. Und es ist schön, wenn wir an einen Punkt kommen dürfen, wo wir nicht kommen dürfen, sondern wo wir erleben dürfen, dass egal was es ist, was unser Herz verdunkelt, was unser Herz unruhig macht, wo wir kleinmütig werden. Und ich sage euch, nach diesem Erlebnis, nach diesem Traum, nach diesem Halbschlaf oder wie auch immer, was ich dort erlebt habe, was für mich sehr beglückend und befreiend gewesen ist, hatte ich immer noch Schatten. Als ich kurz vor meiner OP stand, oder da war das, da kommt irgendwo jemand, der dir quer kommt und du kommst an die Grenzen deiner Sympathie, kennt ihr das? Wenn wir ehrlich sind, ist das, was wir können, nicht Liebe, sondern Sympathie. Gut, meiner Frau habe ich mehr Sympathie gegenüber, aber im Normalfall, im täglichen Leben. Leute, die nicht zu uns sind. So wie ein Lehrer, der hatte Vertreter bei uns in der 13. Klasse. Und dann sagte er, wenn ihr nett zu mir seid, bin ich nett zu euch. Wisst ihr, was da entstand? Ein Gelächter, der arme Mann hat es. Ja, aber das ist unsere Ebene, Sympathie, Antipathie. Aber diese Liebe Gottes, die dort in Christus offenbar geworden ist, sie sprengt alles. Das Tolle bei all dem, wo Jesus sagte, ich bin eine ganze Reihe von Sachen durchgegangen, die mich bewegt haben in der Zeit und auch jetzt noch bewegen. Und er sagte, auch das habe ich mitgelöst. Deswegen bin ich ans Kreuz gegangen und bin auferstanden. Komm, vertrau mir einfach. Da war kein Vorwurf, dass ich nicht genügend vertraut habe bis jetzt. Kein Vorwurf, kein bisschen in der Richtung. Und ich wurde in den letzten Tagen so erinnert an den Vater von den beiden Söhnen. Und wenn man genau hinschaut, muss man sagen, der zweite Sohn, der zu Hause gebliebene, der Fromme, der sich meinte, an die Regeln zu halten, der Malochte, war ja viel toxischer unterwegs als sein junger Sohn. Der war zerfressen von einem religiösen Gift. Die ganze Zeit habe ich für dich Maloch, die ganze Zeit. Ich habe das getan. Und jetzt kommt dieser, dein Sohn. Und die ganze Bitterkeit, die in Religiosität, in Frömmigkeit drin steckt, brach aus. Die Reaktion des Vaters ist absolut überwältigend. Er lächelt ihn an und sagte, du, dein Bruder war tot und jetzt ist er lebendig. Da können wir doch nicht anders als uns freuen. Komm rein und feier mit. Da war kein, du hast das falsch gemacht und ja, dein Bruder hat das falsch gemacht und das falsch gemacht, wo wir Frommen immer denken, Gott wäre so ein Spezialist, alles so da auszubreiten, was wir falsch gemacht haben und warum wir im Versagen sitzen, das und das. Es ist nichts davon da, sondern es ist eine Einladung, eine freundliche, entwaffnende Einladung an diesen, der ihn anklagt, der ihn richtet, der ihn verdammt, den Vater. Gott auf der Anklagebank, gibt's ein Buch von C.S. Lewis, gell? Und Gott sagt einfach, komm doch, ich habe alles gelöst, es ist alles bezahlt. Komm, lass uns doch feiern. Der war doch tot und jetzt haben wir ihn wieder. Das ist doch Grund, sich zu freuen. Das ist der Grund, warum der Himmel sich freut. Ich bin in den letzten Jahren auf jemanden gestoßen, den ich wunderbaren christlichen Schriftsteller finde. Tim Keller lebt nicht mehr, ist letztes Jahr gestorben. Und er greift einen Gedanken von C.S. Lewis auf, über die Dreieinigkeit. Und C.S. Lewis entwickelt den Gedanken, dass die Dreieinigkeit nicht statisch ist, da sitzen drei Leute und spielen Poker oder, also das ist meine, sondern es ist ein Tanz. Es ist ein Tanz. Johannes 17, da lesen wir, ich verherrliche dich, Vater, und du verherrlichst mich, und der Heilige Geist tut das und das und das. Es ist ein Tanz, ein Reigentanz, ein Walzer. Und Gott lädt uns ein, mitzutanzen, mitzufeiern, wegzuschauen von den Problemen. Die sind wichtig, die werden wir lösen mit ihm, aber nicht alleine. Und uns gewiss werden zu lassen, ja, er ist da. So lass uns diesen Text jetzt aus dem 2. Korinther 3 kurz mal auf uns wirken. Ich werde euch dann die ganzen Verse davor kurz mal vorlesen auch noch, aber der Vers ist stark. Der Herr aber ist der Geist, der Heilige Geist. Der Herr in unserem, im neuen Bund, der dort allein das Sagen hat, nicht mehr das Gesetz, nicht mehr die Verpflichtung, du solltest mehr, wann bin ich endlich ein guter Christ, wann glaube ich endlich, wann vergebe ich endlich, wann tue ich endlich das, wann gelingt mir endlich das, dann sind wir unter einer Decke, dann sind wir unter einem Gesetz, werden wir gleich sehen. Sondern wenn wir im neuen Bund sind, und das sind wir vom ersten Augenblick, von dem Augenblick, wo wir sagen, ja, Jesus, ohne dich ist es öde und blöd in dieser Welt und im Himmel. So gibt es übrigens auch im Psalm, wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich noch nichts gefallen auf Erden. Also stell dir mal vor, die ganze Herrlichkeit des Himmels ohne Jesus, das ist doch blöde. Das ist kein Himmel. Also, Jesus, wenn wir ihn annehmen, in diesem Augenblick erhalten wir alles, obwohl wir es noch gar nicht verstehen, was Jesus auch hat. Und der Paulus hat das so ganz tief erlebt und der Geist Gottes hat ihm das so ganz tief offenbart und er nennt es in Christus sein, vom ersten Augenblick. Da komme ich nicht rein durch Beten, da komme ich nicht rein durch Fasten, da komme ich nicht tiefer rein durch irgendetwas, was ich tue, sondern da hat Gott mich reingesetzt. So wie du in diese Familie, in der du, der Namen du trägst, hineingesetzt worden bist. Da hast du nichts dazu getan. Nichts. Du hast das an dir geschehen lassen. Hast noch nicht mal alles verstanden. In Christus. Und er sagt, in Christus gibt es nur eine Größe, die wirklich zählt, das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird nicht erst gegeben, wenn du in Zungen redest oder wenn du das und das erlebst und das und das erlebst. Das gibt alles, das kann, ist alles dabei, das wird ausgepackt, das wird erlebt. Darauf können wir uns freuen, aber er ist da. Der Heilige Geist, er ist der Herr. Nun, das Problem ist, dass wir Christen, die wir eigentlich im neuen Bund, im Neuen Testament, und das Wort Bund ist eigentlich missverständlich, das hebräische Wort Berit heißt eigentlich eine Verfügung, also das, was ein Testament ist. Einer, der alles hat, schenkt jemanden, der nichts hat, alles. Nimmt ihn auf in seine Familie, nimmt ihn auf in seinen Palast und sagt, was mir gehört, das gehört durch dir. Das ist Bund, Berit. Und dass wir natürlich eingeladen werden, dann auch entsprechend zu leben, ist ja logisch. Nicht mehr wie die Bettler auf der Straße, nicht mehr dort kratzen und beißen und tun und machen, dass wir lernen, dementsprechend zu leben, was dem neuen Lebensumständen, in dem wir hineingeboren worden sind, auch entspricht. Nur das Problem ist, die meisten Christen leben so in so einer Mischzone. Ein bisschen Altes Testament, ein bisschen Neues Testament, auch würde ich doch endlich glauben können, so wie ein richtiger Christ glaubt, lieben können, wie ich es vorher sagte. Dieses dumpfe, mulmige Gefühl, dass man immer noch nicht dem genügt, was man eigentlich tun sollte. Kennt ihr das? Also ich kenne das. Und wenn ich es analysiere, dann darf ich euch mitteilen, und darf ich mir mitteilen, ist es niemals Gott. von dem dieses Gefühl stammt, das ist immer der alte Mensch oder der Teufel. Er ist der Ankläger, der Miesmacher, der unseren Blick wegwendet, wie wir hier gleich sehen werden, von Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist. Und dann wird unser Herz dunkel. Aber es tut so gut, deswegen ist Kirche auch so wichtig. Habt ihr ja vor 14 Tagen gehört. Einer der Gründe ist auch so wichtig, dass man rausfindet, man ist nicht der einzige Idiot. Geistlich gesprochen. Auch die anderen kämpfen mit Sachen, mit denen man eigentlich nach 54 Jahren nicht kämpfen sollte. Nun gibt es aber zum Glück das Matthäusevangelium. Und im Matthäusevangelium eine richtig herausfordernde Beschreibung, wie sich Gott das christliche Leben, das Leben seiner Kinder, gerade auch in dieser Welt vorstellt. Und bevor er damit startet, gibt es so ein paar Punkte, die werden vorsichtshalber und sicherheitshalber aufgezählt, wo man als Mensch Glückwunsch. Und eins davon ist geistlich arm. Die Erkenntnis, das Verständnis, wie geistlich arm ich auf mich selber gestellt bin, im Blick auf einen Glauben, der Berge bewegt, im Blick auf eine Liebe, die, ja, was haben wir vorhin gesungen, und die eben nicht nur so sentimental und so schwach ist, sondern die so mächtig ist, dass sie dorthin geht, bis in den Tod, nicht um zuerst Strafe zu erleben, das ist finde ich für mich inzwischen ein Nebenaspekt, oder die Rechtsdimension, sondern um uns dort zu begegnen, wo wir tot sind, selber tot sind, wo wir den Mächten des Todes, den Mächten der Krankheit, den Mächten der Verlassenheit, den Mächten von Vergewaltigung, manche Frauen, genau dort ist Jesus hingegangen, wo es wehtut, äußerst wehtut. Wo Zerbruch ist, wo Krieg ist, wo Folter ist. Unvorstellbar. Und er hat es nur aus einem Grund getan, nicht um den Vater zu besänftigen, das ist ein völliger Quatsch, steht nirgendwo in der Bibel, sondern um uns dort abzuholen, zu begegnen, rauszuholen. Das ist der Grund. Halleluja. Das ist unser Jesus. Das ist der Einzige, der uns wirklich rausholen kann. Kein Gesetz kann das. Keine Regel. Nichts. Die kann noch so gut sein. Ich meine, die Tora, wir werden gleich drauf eingehen, kurz, die von Gott gegebenen Weisungen, Paulus sagt es im Römer 7, sie sind geistlich, sie sind gut, sie sind von Gott gegeben, aber sie haben keine Power, uns so leben zu lassen, wie es gefordert wird. Das kann nur im neuen Bund der Heilige Geist, der uns das hineinnimmt, was Jesus für unseren Kreuz und durch sein Leben und Sterben und Auferstehen getan hat. Also nochmal hier, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, jetzt ist der Kyrios, der Herr, das ist jetzt natürlich Jesus gemeint. Also der Herr in unserem praktischen Leben, mit dem wir rechnen dürfen, nicht das Gesetz, nicht die Forderung, ich sollte, ich tue nicht genug, so dieses mulmige Gefühl, immer noch nichts gepackt zu haben. Und wenn ich mich anstrenge, dann bist du unter Gesetz, dann bist du unter einem Schatten. Dann ist diese Decke, die Mose da vor sein Angesicht hängen musste, damit die Leute nicht sehen können, dass eine vergehende Herrlichkeit gewesen ist. Sondern der Heilige Geist nimmt die Decke weg und zeigt dir Jesus. Wo aber der Geist Jesu ist, dort ist, was ist dort? Freiheit. Freiheit von allem, von Verdammnis, von Gebundenheit an alle möglichen Sünden. Die muss man erst entdecken, da führt er uns hinein. Dort ist Freiheit von allem. Freiheit vom Gesetz selber. Freiheit, mit ihm durchs Leben, im Glauben zu tanzen. Dieser Albtraum, den ich hatte, ich habe vorher noch niemals so in der Form so einen Traum gehabt, der setzte sich fort nach meiner Narkose, als ich aufwachte, war das Erste. Das geht so tief, dass ich darüber nicht im Einzelnen reden kann, aber ein ganz, ganz tiefes Glücksgefühl, dass all die Dinge, die mich, und besonders eine Situation, die mich besonders beschäftigt und wo ich denke, warum bin ich noch nicht weiter, warum ist es noch nicht so, ich schaute rein in diese Situation und sage, es ist alles gelöst. Es war nicht gelöst als Verb, sondern ich wusste, da gibt es kein Problem mehr. Ich bin in Jesus. Und das, was Jesus hat, weil ich mit ihm eins bin, bist du auch eins mit Jesus. Ja. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du eins mit ihm. Du bist nicht nur eins mit ihm, wenn du dich toll fühlst und wenn so dieser Flow im Lobpreis, das ist ja das wunderbare Gottesdienst und plötzlich verschwindet alles und du weißt, der Herr ist da und der liebt mich und der schaut mich an und er lächelt. Und er freut sich. Wie viel Uhr haben wir? Oh ja, noch ein bisschen habe ich. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, nämlich von Jesus und vom Vater an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Jesus ist ja das Ebenbild Gottes. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, das ist der Herr, der jetzt aktiv, besonders in unserer Mitte und in unserem Leben am Wirken ist, ist der Heilige Geist, nicht das Gesetz. Nicht wir selber, nicht unsere eigene Anstrengung, nicht unser frommes Tun. Getue und Gemache, hat mein geistlicher Vater gesagt. Das ist nur menschliches, ihr tue und ihr mache. Du warst aus Köln und lebt in England. Der Heilige Geist. Und da geht es nur eins, das ist Glaube. Kannst du nur kindlich glauben. Kannst du nur zugeben, ich bin geistlich so arm, dass ich all das, was Gott möchte, was er sehen möchte, wonach er sich sehnt in seinem Kind, dass nur er das zustande bringt. Jesus in uns. So, lass uns jetzt ganz kurz mal den Text, der da vorher, wo bist du? Du Text? Hier. Aus der Hoffnung für alle. Paulus sagt, jeder kann sehen, hier 2. Korinther 3,3, jeder kann sehen, dass ihr selbst als Gemeinde und als Einzelne ein Brief von Christus seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln, so wie Mose dort oben auf diesem Berg. Müsst ihr mal lesen, das ist richtig etwas los, du. Richtig schräg, du. Ich sag dir das. Und schräg finde ich auch, dass als Folge davon 3000 Leute sterben müssen. An diesem Tag, wo die Gebote gegeben worden sind. Während zu Pfingsten, als das Evangelium gepredigt wird von Petrus, werden 3000 Leute neu geboren. Was ist der bessere Bund? Wo ist die größere Herrlichkeit? Das ist das, was den Paulus bewegt. Er sagt, den Dienst, den ich habe, des Evangeliums, das ist echte Herrlichkeit. Also, es geht weiter. Das wagen wir nur deshalb zu sagen, weil wir Gott vertrauen, der uns durch Christus beauftragt hat. Wir bilden uns nicht ein, diesen Auftrag aus eigener Kraft erfüllen zu können. Nein, Gott hat uns dazu fähig gemacht. Nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkünden, den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Dieser Bund ist nicht mehr vom geschriebenen Gesetz bestimmt, sondern von Gottes Geist. Denn der Buchstabe, Grammar, damit ist gemeint das Vorgeschriebene eigentlich. Das ist nicht nur Buchstabe, das Vorgeschriebene. Das Gesetz schreibt vor, du solltest, du musst, du tust nicht genug. Das Gesetz spricht uns an, das Geschriebene spricht uns an auf der Ebene dessen, was wir selbst sind. Und es führt zum Scheitern, das wissen wir. Denn der Buchstabe, das Geschriebene des Gesetzes, das, was die Forderung tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Schon der Dienst im alten Bund, der auf dem in Stein gemeißelten Gesetz beruhte und den Menschen den Tod brachte, ließ etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. Nachdem Gott Mose das Gesetz gegeben hatte, lag da nicht ein Glanz auf Moses Gesicht so stark, dass die Israeliten es nicht ertragen konnten? Lest mal nach, das ist so. Dabei war es doch ein Glanz, der wieder verblasste. Wie viel herrlicher muss es dann sein, Gott im neuen Bund zu dienen und den Menschen zuzusagen, Jesus ist hier, du darfst ihn annehmen. Er hat alles bezahlt. Er hat die juristische Seite, die rechtliche Seite als erstes gelöst und er hat die seinsmäßige Seite, die Seite der Macht, die Seite der neuen Schöpfung für dich gelöst. Es ist alles in ihm drin. Das ist das, was der Heilige Geist uns nämlich zeigt, wenn wir mit aufgedecktem Angesicht ihn anschauen. Dann zeigt er uns, was uns gehört, was Gott für uns getan hat, worin wir leben können, womit wir rechnen können. Und es geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist ein Prozess, das haben wir vorher auch gehört, so wie ein Baby nicht gleich irgendwelche Gleichungen lösen kann, es auch nicht muss. Es kann eins, das ist das Schönste, das Beste, es kann auf Liebe antworten. Das wird immer das Größte sein. Herrlich. Also, während das Gesetz, und da müssen wir genau hinhören, was predigen wir uns selbst? Welche Botschaften hören wir selbst? Was wird gepredigt in den Kirchen? Ihr tut nicht genug. Ihr solltet mehr. Auf geht's jetzt. Appelle. Wisst ihr, was Appelle sind? Die Stimme des alten Bundes, die Stimme des Todes. Und das ist dramatisch. Wenn er nach Amerika schaut, wenn er auch hineinschaut, was mit den evangelikalen Christentum im Augenblick geschieht, googelt mal unter Post-Evangelicalism nach. Evangelikal. Das ist aufgrund der Gesetzlichkeit, die gepredigt worden ist, der Vermischung vom Alten und Neuen Testament, sind Menschen unter Druck gekommen, die halten den Druck nicht mehr aus und sie gehen. Aber sie gehen leider in die falsche Richtung, weil zu wenig da sind, die nur das Evangelium predigen, nur Christus predigen. Das ist eine ernste Sache. Ihr müsst mal sehen, was hier in Deutschland, die haben Millionen Klicks. Worthausbewegung. Was das für eine Sexualethik ist, die dann am Ende da rauskommt. Absolute Beliebigkeit. Weil Menschen nicht mehr können, unter dem Gesetz, das ihnen unterschwellig dieses mulmige Gefühl, nicht genug zu tun, nicht genug getan zu haben, immer noch nicht dort zu sein. Aus dieser Situation möchte uns der Heilige Geist rausholen und davor bewahren, indem er uns immer wieder Jesus groß macht. Wo wir erkennen, dass Jesus schon den alten Menschen, von dem ja all mein Egoismus und all das Negative herstammt, dass Jesus genau deswegen am Kreuz gestorben ist, damit dieser alte Mensch, den kann ich nicht töten. Ein Riesenirrtum, den Martin Luther hatte, der war spezialisiert auf die Anfangserfahrung, die Rechtfertigung des Sünders. Aber wie es dann weitergeht, die Entfaltung des Lebens, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Ich bin lieber Christ jetzt als noch, ich bin so begeistert von dem, was der Heilige Geist einem zeigt, was in Christus ist. Ich habe vor kurzem, um das Phänomen ein bisschen noch uns näher zu bringen, im Team F, von einem Mann gehört, einem Christen, der wuchs in einer Familie auf, wo der Vater total beschäftigt war, dauernd unterwegs war. Und wenn er nach Hause kam, war der Vater so kaputt, dass er niemals mit den Kindern spielte. Die Kinder haben darunter gelitten. Klar. War dem Vater vielleicht auch nicht wichtig. Jedenfalls, er war nicht da. Und diesem Herzen dieses Mannes, dieses, der dann auch schließlich Vater wurde, wuchs der Gedanke, wenn ich nach Hause komme, will ich das besser machen. Ich will nur noch für meine Kinder dann da sein. Toll, oder? Ich will nur noch für meine Kinder da sein. Verständlich. Nach dieser Geschichte. Aber wer ein bisschen seelsorgerliche Unterscheidung hat, der weiß, in diesem Gesetz, sehr gutes Gesetz, das ist ja noch on top der Tora, das fordert ja die Tora nirgendwo, aber es ist gut gemeint, es ist gut gedacht. Wisst ihr, wie diese Sache sich weiterentwickelte? Der war zuerst begeistert, dass er das, sein Baby und sich ihm zuwenden und Baby macht gluck, gluck, gluck und was nicht alles und ist begeistert. Aber mit der Zeit wurde das zu einem Joch. Und das wurde immer mehr zu einem Joch, weil er gesagt hatte, ich muss als guter Christ, muss ich für mein Kind da sein, ich darf nicht mehr die Fehler meines Vaters wiederholen, ich will das wieder gut machen, ich will ein perfekter Vater sein. Und es kam zu einem völligen Zerbruch. Er wurde immer depressiver, hatte immer weniger Lust zu leben, er hatte immer weniger Kraft in seinem Beruf und in seinem sonstigen Leben. Und eines Tages, als eines seiner Kinder es auf die Spitze getrieben haben, da packte ihn die Wut und er trat dieses Kind mit aller Kraft. Und dann brach er zusammen, hat einen Nervenzusammenbruch bekommen. Es brach alles in ihm zusammen und er rannte raus und er war voller Selbstanklage, voller Verdammnis. Ich hab's verpasst, ich hab's vermasselt, ich bin gescheitert. Er hatte den Tod von Geboten erlebt, die Gebote mit sich bringen. Gerade dann, wenn selbstgemachte Gebote sind, sind ja noch schlimmer als die von Gott gemachten. Es hat lange gebraucht, bis ich hatte das Gefühl, es war zu sehr Blick auf das Psychologische, wobei das sehr hilfreich ist, bis er wieder dann auch gelernt hat, ich darf Nein sagen, ich darf Grenzen setzen, ich darf zu meiner Schwachheit stehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Ich bin nicht ein Übermensch. Muss es auch als Christ nicht sein, werde es auch nicht sein. Obwohl es in manchen Aussagen manchmal so klingen mag. Ja, ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir immer wieder neu bei Jesus zu seinen Füßen sitzen und ihn fragen, Herr, was ist wichtig? Und Jesus ist kein Gesetzgeber, der uns dann dabei auch noch hilft. Verstehen manche unter, ja, Gott, seitdem du jetzt beim Glauben bist, fordert Gott deinen Gehorsam. Habt ihr schon mal gehört? Aber immer wieder, liest mal immer wieder. Gott fordert deinen Gehorsam. Du bist jetzt Christ. Und Christus möchte, dass du alle Menschen liebst. Und dabei hilft er dir. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine christianisierte Form von Gesetzlichkeit. Tödlicher Gesetzlichkeit. Denn sie sagt nicht, du, ich bin mit dir. Schau mal, das, was sich die Leute wünschen und was du dir wünschst, das wünschen sie sich auch. Komm, lass uns zusammen, Hand in Hand, gucken, wie wir ihnen dienen. Jesus war frei von den Erwartungen der Menschen. Jesus war morgens unterwegs, betete, hatte Zeit mit dem Vater. Petrus kommt und sagt, Herr, was machst du da in deiner Gebetszeit? Da sind Leute, die sind gestern, die warten auf dich. Du bist doch der Heiler, du bist doch derjenige, der ihnen dienen muss. Jesus sagt, nein, nein, es gibt noch andere Orte, wo auch Leute sind. Jesus war nicht Knecht der Erwartungen von Menschen. Das ist wichtig, sehr wichtig. Jesus war mit dem Vater unterwegs. Und wenn etwas in seinem Herzen lebendig wurde, dann tat er das. Und wenn etwas nicht lebendig wurde, groß wurde, dann tat er es nicht. Er war nicht unter einem Gesetz. Und auch du bist nicht unter einem Gesetz. Paulus fragt die Römer in Römer 7, mit wem seid ihr verheiratet? Das ist ein bisschen anders formuliert. Seid ihr mit dem Gesetz verheiratet? Wer ist euer Gegenüber? Oder seid ihr mit Jesus verheiratet? So lass uns doch einfach es genießen, dass er uns zu sich genommen hat, dass wir in Christus sind. Ich möchte es noch zu Ende lesen hier. Wenn schon die alte Ordnung, die doch nur für eine bestimmte Zeit galt, Gottes Herrlichkeit erstrahlen ließ, um wie viel mehr wird sich Gottes Herrlichkeit durch die neue Ordnung offenbaren, die ewig gilt. Weil wir diese Hoffnung haben, können wir voller Zuversicht vor die Menschen treten. Und wir brauchen auch nicht unser Gesicht mit einem Tuch verhüllen, wie Moses getan hat, damit die Israeliten nicht sahen, wie der Glanz Gottes auf seinem Gesicht wieder löscht. Das ist seine tiefergehende Interpretation, die er aus der Position in Christus sieht. Aber nicht nur das, sie waren verschlossen für Gottes Botschaft. Die Decke, heißt es, wird nur in Christus weggenommen. Das heißt, das Gesetz ist immer noch da. Das Gesetz hat immer noch seine Aufgabe. Aber in Christus bist du frei. Denn du bist gestorben. Und du bist mit auferstanden. Und du gehörst jetzt einem anderen und bist mit ihm unterwegs. Und er ist zufrieden mit dir, wenn du wirkst und wenn du nichts tust. Er überlässt es dir, weil er dich nicht zwingen möchte. Er sagt, komm, lass uns nachdenken, lass uns schauen. Und je mehr du ihn anschaust, desto mehr wirst du sehen, es ist schon ein Phänomen, dieser Jesus. Verlässt den Himmel um meinetwillen. Unsertwillen. Oh. Und je mehr du ihn anbetest, desto mehr geht das, was in ihm drin ist, diese Lebensqualität der Liebe, der selbstlosen Liebe, sie beginnt in dir Fuß zu fassen und du überlegst, ach, ich könnte jetzt auch meinen Himmel, meine schöne Wohnung verlassen und mal den und den, die und die Witwe oder die und die Witwe oder den und den Kranken besuchen mit Jesus zusammen. Und plötzlich, wenn du darüber nachdenkst, sagst du, wow, das fühlt sich gut an, das ist gut, das mache ich jetzt. Und dann bist du nicht unter einem Gesetz, sondern du bist mit Jesus unterwegs. Und je mehr du ihn anschaust, desto mehr entdeckst du Dinge und dann entdeckst du plötzlich, ich bin ja eins mit ihm, was für ihn gilt, gilt auch für mich. Wollen wir mal ausprobieren. Da ist alles möglich, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also, und Domi, du darfst jetzt hier... Und wir danken dir, Herr, dass du es bist, der uns verwandelt, guter Heiliger Geist. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dass du nie aufhören wirst und dass du nie müde wirst. Und dass wir so eine wunderbare Möglichkeit haben, einfach auch immer wieder bankrott zu erklären, zu sagen, Herr, dieses volle Leben, das du gelebt hast, das kriege ich aus eigener Kraft nicht hin. Aber, du bist doch da. Du hast Wohnung in mir genommen. Und ich will mich jetzt mit dir freuen und an dir stärken. Und dann will ich mit dir tanzen. Dann will ich mit dir durchs Leben tanzen. Halleluja. Hin zu denen, die schwach sind. Hin zu denen, die in Not sind. Das kann etwas kosten. Ja, selbstverständlich. Jesus hat es auch gekostet. Das war nicht easy going. Aber es war eine tiefe innere Überzeugung. Jesus hat nicht gehandelt, um Belohnung zu bekommen. Jesus hat nicht gehandelt aus Angst vor Verlust oder Strafe. Jesus hat gehandelt aus Überzeugung und aus Liebe. Überzeugung, dass es notwendig ist, dass es gut ist. Und der Überzeugung, dass er etwas dabei steuern kann. Mit dem Heiligen Geist, mit ihm, mit dem Vater zusammen. So wollen auch wir leben. Jeden Schritt mit Jesus. Und wenn du noch nicht so weit bist, dann stärk dich an ihm. Mehr Evangelium, nicht mehr Gesetz, nicht mehr Appelle, nicht mehr das und das und das. Sondern mehr von Jesus vor Augen malen. Paulus sagt, ich habe euch doch Jesus vor Augen gemalt. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Was Gott für uns in Christus, in Jesus getan hat. Die Vergebung unserer Sünden. Dass in Jesus der alte Mensch besiegt ist und ich das im Glauben annehmen darf. Dass ich da dranbleiben darf und erlebe, wie Ketten von mir abfallen. Dass ich ein neues Herz habe, dieses neue Herz heißt übrigens Jesus. Einen neuen Geist, das ist der Heilige Geist. Dass ich Anteil habe, du Anteil hast an all dem, was Gott in Christus für uns getan hat. Halleluja, lass uns dem Herrn einen Applaus geben.
Ja, ich denke, wir haben im nächsten Lied die Möglichkeit, dass